SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Heute brauchen wir feste Schuhe, denn heute geht's in den Wald. Vor kurzem war ich mit Forstfachleuten unterwegs im Wald bei Pfullingen am Fuß der Schwäbischen Alb südlich von Stuttgart. Es ging um ein Problem, das viele Waldbesitzer und Förster umtreibt, um Wildverbiss. Davon spricht man, wenn Rehe, Rot- oder Dammhirsche die Keimlinge, Knospen, Blätter und Triebe von jungen Bäumen fressen. Die Bäumchen bleiben dann oft klein oder wachsen schief. Manche Baumarten können lokal sogar ganz verschwinden. Förster Franz Josef Risse erinnert sich, wie es früher im Wald bei Pfullingen aussah, wegen der Rehe.
Also auf dieser Fläche waren vor 20 Jahren überhaupt keine jungen Bäume im Nachwuchs, weil die alle schon aufgefressen wurden im frühesten Stadium.
Und das trotz Jagd auf Rehe. Dabei, so Risse, wäre gerade in Zeiten des Klimawandels eine möglichst breite Mischung an Baumarten wichtig, um zu sehen, welche Bäume bleiben trotz Trockenheit und Stürmen in einigen Jahrzehnten noch übrig. Inzwischen steigt das Interesse von Waldbesitzern, die Jagd in die eigene Hand zu nehmen, statt sie, wie bisher, Jagdpächtern zu überlassen. Das Ziel dabei, mehr Wild zu schießen. Pfullingen hat das auch gemacht, laut Risse mit Erfolg. Inzwischen wachsen viel mehr junge Bäume unbeschadet nach. Dazu später ein Gespräch. Und in einem zweiten Gespräch beleuchten wir das oft schwierige Verhältnis zwischen Jägern und Waldbewirtschaftern. Was läuft da schief in der Kommunikation? Außerdem berichten wir, wie auch Bäume aus dem Süden helfen könnten, unsere Wälder zu retten. Erstmal aber schauen wir auf die große UN-Naturkonferenz. Die läuft seit Anfang der Woche in Cali in Kolumbien. Denn wir stecken nicht nur mitten in der Klimakrise, auch das Artensterben ist dramatisch. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat gewarnt, dass die Zerstörung der Natur weltweit Hunger und Konflikte verschärft. Wenn jetzt nicht gehandelt werde, werde es extrem teuer.
Ein Zusammenbruch der Leistungen der Natur, wie Bestäubung und sauberes Wasser würde die Weltwirtschaft jährlich Billionen von Dollar kosten, wobei die Ärmsten am härtesten getroffen würden.
Eigentlich soll die Konferenz in Cali ein Umsetzungstreffen sein. Die Staaten sollen vorstellen, was genau sie jeweils bei sich zu Hause planen, um den Biodiversitätsschwund zu stoppen. Aber die meisten Delegationen sind erstmal mit leeren Händen angereist. Das gilt auch für Deutschland. Die von Umweltministerin Steffi Lemke entwickelte Biodiversitätsstrategie hing zum Beginn des Gipfels noch in der Regierungsabstimmung der Koalition fest. Wo steht Deutschland in Sachen Biodiversitätsschutz? Was müsste passieren? Diesen Fragen ist Simon Plentinger nachgegangen, unter anderem im bayerischen Allgäu.
2022 hat die Weltgemeinschaft in Montreal beschlossen, bis 2030 knapp ein Drittel der Fläche an Land und in den Meeren unter Schutz zu stellen. Der Naturschutzbund NABU hat alle bestehenden und an die EU gemeldeten Schutzgebiete in Deutschland in einer Studie ausgewertet. Danach kommt Deutschland bisher nur auf etwa 18% der Flächen. Laut der Analyse des NABU erfüllen etwa zwei Drittel der bisher gemeldeten deutschen Schutzgebiete aber noch nicht die Standards, die international für das 30%-Ziel gefordert werden. Es gibt aber auch Positivbeispiele. Die Allgäuer Hochalpen etwa sind laut NABU vorbildlich aufgestellt. Eine sehr große zusammenhängende Fläche, vergleichsweise wenig zerschnitten durch Straßen und Bebauung. Es gibt eine umfangreiche Schutzgebietsverordnung und auch Gebietsbetreuer wie Felix Steinmeier. Sie überwachen den Zustand wichtiger Arten wie etwa dem Steinadler und geben Empfehlungen für ihren Schutz.
Da schauen wir einerseits, wo sind jährlich die Brutplätze, um, wenn sie mit der Brut beginnen, zum Beispiel die Hubschrauberpiloten zu informieren, dass die Bereiche nicht überflogen werden sollen. Und schauen letztendlich auch, ob Jungvögel groß werden und ob sie ausfliegen.
Der kürzlich veröffentlichte Faktencheck Artenvielfalt, in dem 140 Autorinnen und Autoren wissenschaftliche Erkenntnisse zum Zustand der Biodiversität in Deutschland zusammengetragen haben, zeigt, während es bei Säugetieren und Vögeln durchaus positive Trends gibt, etwa in den Wäldern, verschlechtert sich der Zustand in allen Artengruppen, in den Agrarflächen und den offenen Landschaften außerhalb von Wäldern. Insgesamt ist ein Drittel der Arten entweder stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Die internationalen Biodiversitätsziele fordern darum auch eine veränderte Landwirtschaft bis zum Jahr 2030, wie zum Beispiel weniger negative Einflüsse durch Dünger und Pflanzenschutzmittel. Dass dies zeitnah erreicht wird, beurteilt Magdalene Trapp, Referentin für Biodiversitätspolitik beim NABU, skeptisch.
Natürlich auch durch Bauernproteste und so weiter. Da wurden ja wichtige Regelungen zurückgenommen sogar.
Für Wissenschaftler Christian Wirth, der den deutschen Faktencheck Artenvielfalt mitverantwortet, muss das Thema Biodiversitätsverlust dringend aus der Naturschutzecke rausgeholt werden.
Das Bewusstsein dafür, dass Biodiversität ein Lebenserhaltungssystem für ist, dass nur mit Biodiversität Klimastabilität erreicht werden kann, dass nur mit Biodiversität auch Erträge erwirtschaftet werden können. Das hat sich in der Gesellschaft noch nicht durchgepaust.
Zurück in den Wald bei Pfullingen südlich von Stuttgart. Ein Wald wie dieser mit vielen verschiedenen Baumarten hat in der Klimakrise bessere Chancen, sagt Franz Josef Risse, Leiter des Kreisforstamts Reutlingen. Aber dafür müssen aus den Samen der Bäume auch immer wieder ausreichend junge Bäumchen nachwachsen. Das klappt nicht, wenn Rehe an zu vielen Bäumchen die Knospen abbeißen oder gleich den ganzen Keimling fressen. Bis vor 10 Jahren gab es in Pfullingen ein massives Problem mit Wildverbiss, bis die Jagd neu organisiert wurde. Was genau das Problem war und wie es gelöst wurde, das habe ich den Förster vor Ort gefragt an einem Spielplatz am Waldrand.
Wie war denn die Situation in Pfullingen vor 10 Jahren? Da ist ja die Stadt Gefahr gelaufen, Ökosiegel für ihr Holz zu verlieren, richtig?
Es gab viel zu viele Rehe auf der Fläche. Die haben die jungen Bäume aufgefressen. Und deswegen war die Gefahr tatsächlich, dass die sogenannten Zertifikate entzogen werden.
Warum ist denn Verbiss im Wald ein Problem, gerade in Zeiten des Klimawandels?
Weil wir in Zeiten des Klimawandels möglichst vielfältige, baumartenreiche, junge Wälder von unten wieder hochziehen wollen, die dann die nächste Generation im Wald bilden. Und das geht nur dann, wenn sie nicht aufgefressen werden.
Also weil man nicht weiß, welche Arten in Zukunft mit den Wetterextremen klarkommen?
Das ist ein Grund für die Vielfalt. Deswegen setzen wir auf möglichst viele Baumarten. Wir wissen ja nicht, welche Baumarten am Schluss tatsächlich mit welchen Verhältnissen am besten klarkommen.
Die Stadt Pfullingen hat versucht, das Problem mit den Rehen in den Griff zu kriegen, indem sie die Jagd neu organisiert hat. Wie genau? Was hat sich verändert?
Es hat sich insofern verändert, als jetzt keine Jagdpachtverträge mehr abgeschlossen werden, sondern es werden Jäger hier beauftragt, in einem Begehungsscheinsystem auf der Fläche zu jagen. Und zwar immer von einem Jahr zum nächsten wird entschieden, ob sie hier weiter jagen oder ob sie nicht mehr hier jagen.
Warum macht das einen Unterschied, ob jemand für 6 Jahre pachtet oder ob jemand nur ein Jahr lang jagen darf?
Ja, der wesentliche Unterschied ist, dass ich mich innerhalb von einem Jahr entscheiden kann, ob der Betreffende weiterjagt. Wenn er nicht erfolgreich ist und nicht genügend Rehwild erlegt, dann bekommt er keine Verlängerung.
Gibt es denn da auch finanzielle Anreize für die Jäger, mehr zu jagen?
Sie können die Gebühren reduzieren, dadurch, dass sie mehr Rehe erlegen, sodass es für sie finanziell auch interessant ist, erfolgreich zu sein.
Wird denn jetzt auch mehr gejagt? Werden auch mehr Rehe geschossen? Wird das gemessen?
Wir haben ja gar keinen Vergleich, weil wir nicht wissen, wie viel in der Pachtzeit tatsächlich erlegt worden ist. Während jetzt, wo wir selber bewirtschaften und jedes Stück selber verkaufen, die sind ja in den Büchern die Rehe, wissen wir ganz genau, wie viel Rehe erlegt werden.
Gehen Sie davon aus, dass es mehr sind als früher?
Ich gehe davon aus, dass es deutlich mehr sind als früher.
Wie viele Rehe jagen Sie denn im Jahr?
Um die 12 bis 14 Stück pro 100 Hektar. Aber es werden auch Wildschweine erlegt.
Und jetzt aus Sicht des Försters, hatte die Umstellung Erfolg?
Aus Sicht des Försters haben wir festgestellt, dass der Verbiss deutlich zurückgegangen ist. Wichtiger für uns ist aber ein externes Gutachten, das wir hier angefertigt haben durch die sogenannte Betriebsinventur aus dem vergangenen Jahr. Und die fand auch vor 10 Jahren statt, genau dieselbe Inventur an denselben Punkten. Und da wissen wir jetzt auch schwarz auf weiß durch unabhängige Gutachter, dass der Verbiss deutlich zurückgegangen ist.
Und das heißt, es wachsen viel mehr junge Bäume von selbst nach?
Die Bäume werden nicht mehr an der Gipfelknospe abgefressen. Sie wachsen ungestört und erwarten dadurch auch eine ganz andere Qualitätsentwicklung. Sie verlieren keine Zeit, weil ein Baum, der immer wieder abgefressen wird, der bleibt immer klein. Der wird ja nicht groß und das ist auch viel Zeit, die da unproduktiv vergeht. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Bäume wachsen sehr schnell in eine Höhe, wo auch Verbiss gar keine Rolle mehr spielt.
Was hat sich geändert? Welche Bäume wuchsen hier vielleicht früher und welche wachsen jetzt hier?
Also der wesentliche Unterschied ist der, dass nicht nur eine Baumart, nämlich die Rotbuche, sich von alleine verjüngt, sondern es kommen sehr viele Mischbaumarten dazu. Dazu gehören die verschiedenen Ahorne, also Bergahorn, Spitzahorn, Feldahorn. Dazu gehört die Kirsche. Es verjüngt sich jetzt neu auch Walnuss, eine sehr wärmeliebende Baumart, auch vor dem Hintergrund der Klimaveränderung. Es verjüngt sich die Hainbuche, die Linde. Wir haben Mehlbeere gesehen, wir haben Vogelbeere gesehen. Also es sind sehr, sehr viele Baumarten mit unterschiedlichen Ansprüchen, die jetzt unverbissen aufwachsen können.
Und das wären Baumarten, die sonst von den Rehen gefressen würden?
Ein großer Teil von denen. Also aus unserer Sicht viel zu viele, um das System stabil zu halten.
Hat sich die Sache für den Forstbetrieb denn auch finanziell gelohnt?
In jedem Fall, weil wir brauchen keine Zäune mehr, wir brauchen keine Einzelschutzmaßnahmen für die jungen Pflänzchen zu schützen. Also wir haben hier keine Kosten mehr. Und was uns natürlich wesentlich ist, sind die ökologischen Vorteile. Wir haben jetzt die ganze Baumartenpalette, die wir vorher nicht hatten. Und an jeder Baumart gibt es eine ganze Reihe von Schmetterlingen, von Pilzen, von Schnecken, von vielen anderen Lebewesen, die jetzt natürlich dadurch, dass wir auch viele Baumarten haben, hier ihre Wirtspflanzen finden und entsprechend einen gesunden Lebensraum vorfinden.
Freut sich Franz Josef Risse, Leiter des Kreisforstamts Reutlingen. Wildverbiss kommt übrigens in ganz Deutschland vor. Aktuelle Zahlen aus der Bundeswaldinventur zeigen, dass bundesweit innerhalb nur eines Jahres rund 30% aller jungen Laubbäume frisch verbissen wurden. Bäumchen, die so klein sind, dass sie gleich nach dem ersten Verbiss sterben, sind dabei nicht mitgezählt. In deutschen Wäldern lebt so viel Wild wie noch nie in der Geschichte, ist Thorsten Beimgraben überzeugt. Er ist Professor für Wildökologie und Jagdwirtschaft in Rottenburg. Rehe und Hirsche haben kaum mehr natürliche Feinde wie Wolf oder Luchs. Und viele Jäger hätten traditionell andere Interessen als den Wald zu schützen, meint der Wissenschaftler, der selbst Jäger ist. Das wollte ich genauer von ihm wissen.
Herr Beimgraben, welche Interessen verfolgt ein Jäger bei der Jagd?
In der Regel will ein Jäger einen höheren Wildbestand haben, als er der Waldbewirtschaftung dienlich wäre. Er will häufig Trophäen haben, das heißt, ihn interessieren die männlichen Stücke, die Trophäen tragen, Rehböcke, Hirsche. Ich bin selber in einem Revier aufgewachsen mit so klassischer Schulung und da wurde einfach kein weibliches Stück erlegt, weil die produzieren ja wieder Trophäenträger, die dann wieder ein Geweih auf dem Kopf haben. Also das Problem kenne ich, da kann man mir nichts vormachen.
Und Jägern geht es wahrscheinlich auch darum, die Natur zu genießen, eine schöne Zeit im Wald zu verbringen, oder?
Also wenn man sich die Befragungen anschaut, warum Menschen den Jagdschein machen, entsteht an erster Stelle immer Naturgenuss. Dann frage ich mich aber, warum gehen die nicht mit einem Bollerwagen und einem Freund in den Wald zum Spazieren, trinken ein Bier, haben sie auch einen Naturgenuss dabei. Warum muss ich dafür eine Waffe spazieren führen? Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf dieses Exklusive an. Ich gehöre zu diesem exklusiven Club der Jäger, die eine Waffe tragen dürfen. Ich darf mit dem Auto im Wald fahren, was andere nicht dürfen. Also die Jagd ist schon mit gewissen Privilegien verbunden. Und diese Privilegien schätzen auch viele Jäger.
Sie haben gesagt, auch traditionelle Auffassungen der Jagd behindern die effiziente Jagd auf Rehe. Können Sie das genauer erklären, vielleicht ein Beispiel geben?
Ja, ein Beispiel wäre vielleicht jetzt dieser gerade einsetzende Wandel, technische Wandel in der Jagd. Es besteht jetzt in Baden-Württemberg die Möglichkeit, Wärmebildtechnik oder Restlichtverstärkertechnik, also Technik zum Sehen im Dunkeln, auf der Waffe zu montieren, um dann damit auch auf Rehwild zu jagen. Das ist in anderen Bundesländern nicht erlaubt, aber in Baden-Württemberg ist das inzwischen rechtlich zulässig. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich deutlich effizienter jage. Das heißt, ich brauche weniger Ansitze, um ein Stück zu erlegen, weil die Chancen, dass ich das Wild sehe und auch richtig erlegen kann, gestiegen sind.
Und andere Jäger finden das unfair dem Reh gegenüber?
Genau, das ist aber die gleiche Diskussion wie die Einführung des Ziefernrohrs vor 80 Jahren. Da haben dann auch die Leute gesagt, ja, da hat das Rehwild ja keine Chance mehr. So, es ist eigentlich die gleiche Diskussion, nur mit anderer Technik.
Eine Ihrer Mitarbeiterinnen hat sich ja auch wissenschaftlich mit Kommunikationsproblemen zwischen Jägern und Waldbewirtschaftern befasst. Welche Probleme gibt es da?
Im Auftrag des Bundesministeriums erforschen wir gerade dieses Verhältnis zwischen Jägern und Waldbewirtschaftern. Und wir haben sehr viele Interviews durchgeführt, haben Jäger befragt, haben Förster befragt, haben Waldbesitzer befragt. Und wir kommen zu dem Schluss, dass zum einen die soziale Prägung der Jäger und die mangelnde Kommunikation zwischen den Waldbesitzern und den Jagenden die Hauptprobleme sind. Also der Jäger versteht häufig überhaupt nicht das Problem, das den Förster oder Waldbesitzer umtreibt. Wir müssen leider auch feststellen, dass die Jäger häufig gar nicht in der Lage sind, Baumarten zu unterscheiden. Das ist für mich erschreckend. De facto haben wir so viele Jäger wie noch nie und diese Jäger sind zunehmend schlecht ausgebildet.
Pfullingen hat ja die Jagd umgestellt. Früher gab es Jagdpächter. Jetzt betreibt Pfullingen die Jagd in Eigenregie und erteilt nur noch Jagdberechtigungsscheine. Wie kommt das bei den Jägern an?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt darauf an, welchen Jäger Sie fragen. Die ehemaligen Jagdpächter sind natürlich erbost. Das hat auch zu viel politischen Aktivitäten im Hintergrund geführt, bis hin in die Landesregierung. Diejenigen, die jetzt so einen Jagderlaubnisschein haben, die jetzt in der Regiejagd mitjagen, die sind sehr zufrieden. Die sagen, ich habe diese Verpflichtung, die ein Pächter hat, und diese lange Vertragsbindung eines Pachtvertrages, die habe ich nicht mehr. Ja, dieses Jahr habe ich Zeit zum Jagen, also gehe ich dieses Jahr jagen und im nächsten Jahr baue ich ein Haus, da halte ich mich dann zurück und im übernächsten Jahr kriege ich noch Nachwuchs und in 5 Jahren habe ich wieder Zeit zum Jagen und dann setze ich wieder ein. Also die sind sehr viel flexibler und ich glaube, das wird auch in der Zukunft viel wichtiger werden, diese Flexibilität für die Jagenden.
Die Jagdpächter waren ja nicht zufrieden mit der Umstellung auf Jagd in Eigenregie. Wie weit geht denn die Ablehnung der Jagdpächter?
Naja, das ist in manchen Revieren die politische Einflussnahme oder zumindest der Versuch dazu über die Verbandsstrukturen der Jäger. In Einzelfällen kann das auch ein Anfeinden, zum Beispiel auch der Familie derer sein, die das vorantreiben. Also der Förster, der dann ausgegrenzt wird, die Familie, die dann die Kinder in der Schule irgendwie angesprochen werden, die Frau beim Yoga, was macht denn dein Mann da? Und ich weiß von Fällen jetzt anderswo, wo es bis zur Morddrohung geht. Also wir kommen da mit einem sachlichen Thema, nämlich Klimawandel, Waldumbau, auf einen hochemotionalen Bereich auf der jagdlichen Seite. Da können wir auch mit Sachargumenten ganz schwer punkten in manchen Fällen.
Ihre Hochschule hat ja viele Jagdbetriebe befragt, die umgestellt haben, eben von der Verpachtung auf Jagd in Eigenregie. Ist das gerade ein Trend in Deutschland?
Das ist zumindest ein Trend in Baden-Württemberg, das können wir sagen. Der Trend geht dahin, dass die größeren kommunalen Forstbetriebe, die bisher noch verpachtet hatten, angesichts der Situation mit dem Klimawandel hingehen und sagen, wir nehmen die Bejagung selber in die Hand, dann haben wir den Einfluss auf die Wildbestände und damit haben wir dann auch die Chance, möglichst viele Baumarten zu verjüngen.
Was schätzen Sie, wie ist gerade der Anteil in Baden-Württemberg?
Der Anteil ist sehr gering. Also wir bewegen uns da, denke ich, unter 1%. Das ist nichts, was auf großer, breiter Front passiert. Bisher jedenfalls nicht. Aber es hängt von der Reaktion und von dem Handeln der zukünftigen Jäger ab, wie dieser Trend sich durchsetzt.
Was muss Ihrer Meinung nach in ganz Deutschland bei der Jagd sich ändern, damit der klimagerechte Waldumbau klappt?
Also wenn Sie mich so fragen, würde ich sagen, eine Fortbildung der Jäger. Die Jäger sind diejenigen, die auf der Fläche den Einfluss haben auf das, was im Wald passiert. Ihr Handeln, das Jagen, das Erlegen von Wild oder das Nichterlegen von Wild und auch die Art, wie sie jagen, entscheidet darüber, wie sich der Wald verjüngen kann. Und das ist denen häufig nicht bewusst.
Soweit Thorsten Beimgraben, Professor für Wildökologie und Jagdwirtschaft an der Hochschule Rottenburg und Selbstjäger. Ich habe auch beim Deutschen Jagdverband nachgefragt. Über seine Landesverbände vertritt er rund 250.000 Jägerinnen und Jäger. Die Forderung, mehr Wild zu schießen, findet Thorsten Reinwald, Biologe und Sprecher des Deutschen Jagdverbands, Zitat, viel zu eindimensional. Das sei ein Schlachtruf aus den 1980er Jahren, der nur auf den Holzweg führe.
Viele Rehe können wenig Schaden anrichten, aber Wenige Rehe können auch sehr viel Schaden anrichten. Beispiel, wenn ein Wanderweg irgendwo neu ausgewiesen wird oder wenn eine Straße neu gebaut wird, dann kann das dazu führen, dass unbewusst Wildtiere, in dem Fall Rehe, in eine Fläche gedrängt werden, wo sie maximalen Schaden anrichten können. Und deswegen müssen wir das Thema Lenkung von Wildtieren viel mehr in den Vordergrund stellen.
An Aufforstungsflächen sei intensive Jagd gefragt. Gleichzeitig müssten neu gepflanzte Bäume aber auch geschützt werden. Das geht zum Beispiel mit Kunststoffclips an den Spitzen, Wuchshüllen oder Zäunen. Die Rehe müssten dorthin gelenkt werden, wo sie ihre Ruhe haben und wo sie fressen dürfen.
Es braucht lokal angepasste Konzepte. Und dafür müssen Jagd und Forst ganz eng zusammenarbeiten.
Zumindest in Pfullingen scheint aber genau das lange nicht geklappt zu haben. Und wir bleiben im Wald und bei der Frage, wie unsere Wälder fit für die Zukunft werden können. Die Forstfachleute, die mir den Pfullinger Wald gezeigt haben, werben gerade wegen des Klimawandels für möglichst baumartenreiche Mischwälder. Die sind wie ein breit gestreutes Aktienportfolio, um auch das Risiko bei Hitze, Dürre oder Stürmen zu streuen. Die Bäume dafür können einerseits aus den Samen der Bäume stammen, die sowieso bei uns vorkommen. Zusätzlich könnte auch assistierte Baummigration eine Lösung sein. Bäume aus dem Süden sollen in unseren Wäldern heimisch werden. Christina Koch.
Wenn Bäume nicht verwurzelt wären, wären Deutschlands Baumbestände wahrscheinlich längst nach Norden ausgewandert. Den heimischen Arten wie Fichte und Buche ist es hier zu warm, zu trocken. Sie werden anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Die Folge? Waldsterben. Eine Maßnahme für den schnellen Umbau der Wälder Europas, um sie trotz Klimawandel zu erhalten, lautet: Nadelbäume durch Laubbäume ersetzen. Jürgen Bauhus, Professor für Waldbau an der Universität Freiburg.
Wir sehen im Moment, dass eben Nadelbäume großflächig viel stärker unter dem Klimawandel leiden. Ja, in Deutschland haben wir weit über 500.000 Hektar an Fichtenwäldern verloren.
Nadel oder Blatt? Viel wichtiger ist die Herkunft des Samens. Woher eine Baumart stammt, ist entscheidend für den Erfolg des Baumes im Klimawandel. Eine Eichenart vom Balkan ist an Hitze und Trockenheit besser angepasst als eine Eichenart im Schwarzwald.
Dort, wo wir die Nadelbäume mit Laubbäumen ersetzen, auch da ist es sinnvoll, nicht die lokalen Laubbaumherkünfte zu nehmen, sondern in den allermeisten Fällen besser angepasste Herkünfte aus anderen Regionen Europas.
Denn diese Bäume hatten über Generationen hinweg Zeit, um sich an Hitze und Trockenheit anzupassen. Deshalb sind einige Baumarten vielversprechende Kandidaten für unsere Wälder der Zukunft. Zerreiche, Hainbuche oder Flatterulme. Ob ein Forstbetrieb Sämlinge dieser Arten dann auch in seinem Wald pflanzen kann, ist eine andere Frage. Denn bei der Beschaffung von Samen aus anderen Ländern stehen Forstbetriebe vor administrativen Hürden, so Waldbauexperte Bauhus.
Das heißt, wir müssen da also auch auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene noch sehr viel leisten, damit überhaupt so ein Austausch von Saatgut zugelassen ist und diese Bäume dann auch hier gepflanzt werden können.
Zudem sei Saatgut oft knapp und die Kosten bei Reihenpflanzung auf großen Flächen sind hoch. Vor allem, wenn es ein Mischwald sein soll. Jürgen Bauhus empfiehlt deshalb sogenannte Cluster- bzw. Trupppflanzungen.
Pro Trupp dann so 20 Bäume und der Rest der Fläche, der wird sich im Prinzip selbst überlassen. Das heißt, da können sich dann alle möglichen anderen Baumarten verjüngen, sodass das wiederum auch in der Regel ein sehr gemischter Bestand wird. Und wir verbrauchen nur ein Drittel oder ein Viertel des Pflanzmaterials, das wir bei so einer konventionellen Reihenpflanzung einsetzen müssten.
Fest steht, der Wald der Zukunft wird anders aussehen. Beim Umbau zum klimaresilienten Wald können sich Waldbesitzende beraten lassen, zum Beispiel bei der Forstlichen Versuchsanstalt des Landes Baden-Württemberg.
Ein Bericht von Christina Koch. Und das war das Umweltmagazin Global. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, machen Sie es gut.